Hallo und herzlich willkommen zu Changemaker, dem Podcast für Zukunftsgestalterinnen und Zukunftsgestalter von und mit Gerald Ziegler. Es erwarten Sie inspirierende Gespräche mit Visionären und Vorreiterinnen aus Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft. Alles Zukunftsgestalter, die für glückliche und erfüllte Menschen in einer gesunden, enkeltauglichen Arbeitswelt brennen. Unser heutiger Changemaker,
Dr. Andreas Weber. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute über, ich denke, ein sehr, sehr wichtiges Thema uns in einem Podcast-Gespräch unterhalten.
Ja, hi Gerald. Danke, dass ich da sein darf. Danke, dass wir wieder miteinander sprechen hier.
Sehr gerne. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Und wenn wir loslegen, möchte ich dich gerne fragen, für diejenigen, die die erste Version oder die erste Ausgabe nicht gehört haben, dass du kurz schilderst den Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist. Vielleicht so in einigen Stichwörtern.
Ja, dafür muss ich das ja erstmal wissen, wer ich bin. Es kann sein, dass ich jetzt eine Version gebe, die sich völlig von der anderen unterscheidet. Und mal sozusagen den Tatsachen entsprechend. Ich bin Biologe und Philosoph und schreibe Bücher, in denen ich mich frage, was eigentlich Leben ist, Lebendigkeit, was die Wirklichkeit ist, was wir für eine Rolle in dieser Wirklichkeit spielen und vielleicht spielen könnten, wenn wir sie wirklich verstünden. Und bin mit diesen Fragen eigentlich immer mehr an der großen Frage, was ist eigentlich die Dimension des Göttlichen in der Welt?
Ja, das sind sehr spannende Themen. Ich denke, dass wir an einer Wende stehen oder einem Wandel oder Umbruch, egal wie wir das bezeichnen. Und ich glaube, was es da braucht, ist wirklich genau das, was du jetzt auch gesagt hast. Die Frage, was ist denn das, was hinter diesen Phänomenen steht, die wir so erleben? Wir erleben einen Trump und wir erleben Krieg und wir erleben Wirtschaftsthemen, wir erleben verschiedene politische Veränderungen, wir erleben Umweltthemen. Aber aus meiner Sicht sind das alles so, ja, ich sage jetzt mal, die Spitzen von den Eisbergen. Und ich glaube fest an das, was Albert Einstein gesagt hat, wir können die Probleme nicht auf der gleichen Ebene lösen, auf der wir sie geschaffen haben. Daher ist es für mich ganz spannend, in dem Gespräch mit dir herauszufinden, was sind denn sozusagen die dahinterliegenden, so ich sage jetzt mal die tiefen Strömungen, die eigentlich ja dann zu diesen Problemen oder zu diesen Herausforderungen geführt haben.
Ja, ja. Komplementärer Satz zu Einstein von Audre Lorde ist, ja, wir können das Haus des Meisters nicht mit den Werkzeugen des Meisters demontieren. Und das ist natürlich ein Satz, der ist ja schon vor vielen Jahren gefallen und der von Einstein ist vor noch viel mehr Jahren gefallen. Und gleichwohl sind wir alle irgendwie seit vielen Jahren und Jahrzehnten dabei zu versuchen, etwas zu retten mit den Methoden dessen, wie das hier funktioniert. Das ist, glaube ich, das intrinsische Dilemma der, wie soll ich das sagen, der Nachhaltigkeitsszene oder der holistischen Szene. Und die Verzweiflung ist natürlich riesig in diesen Zeiten, in denen irgendwie immer deutlicher klar wird, dass Rettung nicht stattfinden wird, sondern eine Sterbekrise oder ein Todesdurchgang. Und ich teile das. Also ich kenne diese Erfahrung und dieses Gefühl. Und gleichwohl haben wir auch oft diese Sätze zitiert und gewusst, dass etwas an ihnen dran ist. Und jetzt ist sozusagen die Zeit, in denen sich das zeigt. Und die Frage ist, das hast du mich ja jetzt gerade auch gefragt, die Frage ist, was zeigt sich sozusagen, worum es eigentlich geht? Und dann erst die zweite Frage ist, was können wir machen? Das ist eigentlich sogar erst die dritte Frage. Also die zweite Frage ist, geht es um Tun oder geht es um Machen überhaupt? Oder geht es vielleicht um was ganz anderes?
Ja, geht es vielleicht um Sein?
Ja, also es geht immer um Sein, natürlich. Und ich hab gerade gestern eine E-Mail von einer Kollegin bekommen, eine Philosophin, wahnsinnig kluger Mensch, die auch mir und in einer Gruppe von KollegInnen, mit denen wir, denen ich zusammenarbeite und auch Veranstaltungen mache, die wirklich völlig verzweifelt war. Genau in dieser Situation. Sie das Gefühl hatte, ihre Existenz ist völlig sinnentleert und nutzlos, weil sie eben nichts tun kann, weil sich nichts tun lässt. Und weil sich das, was sich vielleicht maximal tun ließe, weil sie das auch irgendwie nicht schafft zu tun, was ich auch sehr gut verstehe. Also da ist riesige Verzweiflung. Und ich war auf einer Veranstaltung vor kurzem, der es auch um diese Frage ging, was können wir tun? Und das war aber auch zur anderen Hälfte eine Veranstaltung, in der eigentlich über den Burnout für das Gute kämpft, viel gesprochen wurde. Und ja, also ich versuche jetzt mal, es war jetzt noch ein bisschen so Beschreibung und Aufnahme dessen, was du gesagt hast. Ich versuche mal dahinter zu kommen, aus meiner Perspektive. Ich kann natürlich auch nur aus meiner Perspektive sprechen, also aus meiner begrenzten Perspektive. Und mit der Grundlage dessen, was ich beobachte. Und ich glaube, dass grundsätzlich die dominierende technologische Zivilisation, so würde ich das mal nennen, auf einer fundamental falschen Voraussetzung aufbaut. Und das ist die Voraussetzung, dass die Wirklichkeit ein Ding ist, ein Objekt. Und auch wir zum großen Teil Objekt sind und dann auf eine rätselhafte Art und Weise noch die menschliche Subjekthaftigkeit oder die Agentialität oder die Würde oder was alles damit zusammenhängt, mit uns tragen, aber auf eine Weise, die auch nicht verstanden ist. Und das heißt also, wenn die Welt Objekt ist, dann ist sozusagen das Subverständnis, dass sie nicht lebt, sondern tot ist. Ein Objekt ist ja irgendwie was, das kein eigenes Leben hat. Und das ist, glaube ich, falsch. Die Wirklichkeit ist, wie soll ich das sagen, das Ganze der Wirklichkeit ist ein Wesen. Ein lebendiges Wesen, dem es darum geht, Leben zu schenken, Leben zu spenden, Leben zu verteilen. Und nichts in ihr lässt sich verstehen, wenn man nicht versteht, dass es Teil dieses Verwirklichungsprozesses ist, in dem Leben gespendet werden soll. Nichts in der Wirklichkeit. Und das klingt natürlich so im Anthropozän ein bisschen anders, was ich da sage. Und es klingt natürlich auch etwas wie bestimmte alte philosophische Traditionen oder spirituelle Traditionen. Das klingt ein bisschen nach östlicher Philosophie. Und es klingt nach eine Haltung, in der Menschen nicht Herren der Dinge sind, zwar keiner Dinge. Und dieses Herr der Dinge sein, das ist die Krux, auch mit dem Denken derjenigen, die Welt wieder etwas gerechter machen wollen oder die das Leben retten wollen oder der Weltverbesserer. Das ist diese Haltung, Probleme identifizieren zu können und sie dann zu lösen. Und zwar richtig große Probleme. Und das ist, glaube ich, eine Anmaßung. Eine Anmaßung, das können wir nicht. Und das funktioniert alles ganz anders in meinen Augen. Das funktioniert alles nicht so, dass wir dastehen und Probleme lösen müssen, weil uns sonst alles aus den Händen gleitet, sondern eigentlich ist es so, dass Probleme für uns gelöst werden, wenn wir uns in allem und vor allem im Kleinen darum bemühen, in den lebensspendenden Prozess, das Begehren, Leben zu spenden, dieses großen Leben, dem Ganzen zu unterstützen. Dann kommt aus diesem großen Leben, dem Ganzen, das Leben, das es spenden will. Aber dann haben wir natürlich eine ganz andere Funktion. Dann sind wir nämlich mehr Diener als Herren. Und das sind wir. Und ich glaube, das ist der große Irrtum. Aber das ist natürlich ein Irrtum, also den einzugestehen, fällt einem erstmal sehr schwer, weil man kleiner wird. Und natürlich ist es eine lange Geschichte. Natürlich gibt es auch die Angst, dass das ja vielleicht nicht stimmt. Und jetzt lege ich meine letzten Werkzeuge aus der Hand. Und ist aber gar nicht wahr. Und nun habe ich gar nichts mehr und bin völlig wehrlos. Es gibt von der Mystikerin Simone Weil einen schönen Satz. Die ist natürlich radikal, wissen wir. Der Satz lautet: Warum soll ich mich um mich selbst kümmern? Es ist nicht meine Angelegenheit, nicht meine Rolle, mich um mich selbst zu kümmern. Es ist Gottes Rolle, sich um mich zu kümmern. Und meine Rolle ist es, mich um Gott zu kümmern.
Ja. Das ist schon eine radikale Antwort.
Ja, das ist radikal. Ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen in der Sprache der katholischen Mystikerin. Die ist ja, war ja Jüdin ursprünglich und ist dann zum katholischen Glauben übergetreten. Das ist natürlich auch sozusagen identifizierbar. Aber die Haltung ist, die Haltung darin ist, es ist nicht mein Job, dass ich gucke, wie es mir am besten geht. Weil es ein Begehren gibt, dass es mir gut gehe. Es ist mein Job, dass ich an diesem Begehren, dass es den einzelnen Wesen gut gehe, teilnehme, dass ich dazu beitrage. Also mein Job ist zu geben. Im Wissen, im Vertrauen darauf, dass der Job des Ganzen auch ist zu geben. Ja. Ja, und da sind wir, das ist natürlich, was ich jetzt hier erzähle, ist natürlich überhaupt nicht zivilisationskompatibel derzeit. Das ist natürlich überhaupt nicht zivilisationskompatibel. Das Gute ist, es ist sozusagen, es ist beliebig nach unten skalierbar. Was ich damit sagen will, ist, es funktioniert auch in der Drangsal und in der Schwierigkeit und in dem, was auf uns zukommt. Also das ist sozusagen die Haltung der Demut und der Bescheidenheit, die aber trotzdem erfährt, dass letztlich, dass es dieser Wirklichkeit darum geht, Leben zu schenken, die ist, würde ich sagen, die krisenkompatibelste Haltung. Und also das ist natürlich nicht der Grund, weswegen ich sie propagiere, aber sie ist das eben auch. Also das ist sozusagen die Haltung, mit der man sterben kann. Und ich glaube, das ist, sich eine solche Haltung anzueignen, ist gut. Also derzeit ist das wichtig, aber es ist natürlich ohnehin gut. Denn das ist ja auch unser Job.
Ja, gibt es eine Bogenschicht.
Sehr schön, da hat man die Sprache verschlagen.
So ähnlich, nicht ganz. Und ich bin immer ein Mensch, der dann das, was du zum Schluss auch gesagt hast, immer wieder die Frage mir stelle, was ist kompatibel und wo sind Menschen anschlussfähig?
Ja.
Und ich denke, was ich so aus dir raushöre, ist einfach, dass wir uns im Laufe unserer Entwicklungsgeschichte, ich möchte es jetzt gar nicht im Detail eingehen, weil das würde den Rahmen sprengen, uns irgendwie auf eine falsche Spur begeben haben. Und diese Spur hat sich wie so immer wieder, je mehr man fährt, desto tiefer wird diese Spur. Und diese Spuren sind einfach unsere Denkmuster, unsere Haltungen, unsere Einstellungen und die gesamte Brille quasi, auf die wir die Welt sehen, auf die wir uns sehen, auf die wir die Natur sehen, die Menschen sehen und das Leben sehen. Und ich glaube, dieser Gedanke, dass diese Sichtweise, dieses, ja, wenn man es auf Neudeutsch sagt, dieses Mindset einfach ein falsches Denken ist, das spüre ich schon in kleinsten Ansätzen, dass sich das langsam bei Menschen durchsetzt. Aber es ist natürlich so, wie der Frosch aus seiner eigenen Perspektive nicht auf die Adlerperspektive steigen kann und wir uns letztendlich alle schwer tun, quasi das komplette Denkmuster abzulegen, können wir uns ja auch immer wieder nur annähern, wie könnte denn eine neue Perspektive ansehen. Und du hast ja da einige Arbeiten und auch ein Buch geschrieben über die Indigenialität. Und ich glaube, dass wir dort möglicherweise auch Anleihen für Antworten bekommen, wie quasi das Leben eigentlich in ihrer ursprünglichen Art und Weise, die du jetzt ja schon angedeutet hast, zu betrachten ist. Und ich glaube, wenn es uns gelingt, dieses Bild irgendwie auch in die Welt zu bringen, und nämlich so in die Welt zu bringen, dass es nicht darum geht, dass jetzt quasi alles Verlust ist und wir alle zurück müssen in die Lendenschurz, in die Höhle, dann, glaube ich, könnten wir ja starten, dass wir da eine neue Denkmuster oder Gedankenmuster bekommen, oder?
Der Frosch, der den Adler sieht und der nicht der Adler ist, der ist derzeit natürlich im Topf, der langsam wärmer wird.
Ja, aber er merkt es ja nicht in Zeit, dann ist er das.
Ja, Problem. Ja, genau, das ist diese Froschgeschichte. Als du den Frosch gebracht hast, dachte ich, der Frosch ist doch im Topf.
Ja. Ich sehe. Und er sieht sich nicht und er sieht den Adler nicht und merkt nicht, wie es wärmer wird.
Ja, ja, das ist, ich meine, das ist natürlich auch irgendwie ein zynischer Vergleich. Ja, ich versuche das aufzunehmen. Jetzt hast du sozusagen versucht, mich dann doch wieder dahin zu locken, wo man loslegen kann. Und ich will das versuchen, ein bisschen anders zu machen. Mhm. Und möchte dem aber voranschicken, was ich nicht sagen möchte, ist, wir können nichts tun. Mhm. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Sondern ich möchte sagen, jeder kann alles tun. Und wir können auch alles tun, auch dann, wenn niemand irgendwas tut. Und wir müssen bloß abkoppeln unser Tun davon, dass die Effekte messbar sein müssen. Weil das ist das Denken, über das wir vorhin gesprochen haben, das ist sozusagen das Denken von Wirksamkeit und Effizienz und vor allen Dingen von einer reinen Außenwelt. Effekte, sichtbare und messbare Effekte sind ja Effekte, die man in ihren Wirkungen belegen kann, also empirische Effekte. Ja? Wir können zählen sozusagen die Menge derer, die wirklich ihren Biomüll ohne Plastiksack in die Tonne tun. Und denen es dort, wo ich wohne, glaube ich, außer mir keinen gibt. Ja, also da hätte man sozusagen was in der Hand. Aber das Rätselhafte, worauf ich hinaus will, kommt ohne das aus, weil ich eben nicht mehr daran glaube, dass wir in einer Welt leben, die nur aus einem Äußerlichen besteht. Also nur aus einem großen stofflichen Ensemble, das sozusagen besser oder schlechter funktionieren kann. Ja. Mhm. Ökologisch irgendwie diverser und ökologisch weniger divers. Das verkennt weiter die Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit hat auch eine Innenseite. Mhm. Und meine, die Innenseite, die kennen wir ja. Das ist ja auch unsere Innenseite. Das ist die Innenseite der Wirklichkeit. Also die Wirklichkeit hat. Deswegen habe ich vorhin gesagt, sie ist ein großes Subjekt, das sich danach begehrt, Leben zu schenken. Die Wirklichkeit hat eine seelische Dimension. Sie ist eine Seele. Und in dieser seelischen Dimension ist es eben nicht unwichtig, was ich tue. Auch wenn das niemand sieht. Ja. Weil es doch stattfindet. Und weil es auf dieser Innendimension stattfindet. Und wenn man daran nicht glaubt, dann ist das natürlich lachhaft. Ja, also wenn man sagt, die existiert nicht und existiert eben auch nicht in unserer Mainstream-Vorstellung, in unserer rationalen Wissenschaft und in unserer Administration und Entscheidungsfindung und in Businessplänen, da existiert die nicht. Ich glaube aber doch, dass es sie gibt. Auch weil ich in letzter Zeit versuche, irgendwie dort immer mehr und länger Einlass zu erhalten. Aber ich bin der festen Meinung, dass es sie gibt. Ich meine, das ist ja ein großer Teil meiner Arbeiten, ist zu verstehen, dass das Leben eben für alle Wesen, die an ihm teilnehmen, ein Erfahrungsprozess ist. Also da gibt es eine lange Geschichte zu erzählen, aber das ist heute ja nicht unser Thema. Und dann ändert das etwas. Das ändert etwas auf der Innenseite dieser Welt. Und ich sage das wirklich ohne jede Idee von Effizienz. Ich sage jetzt auch nicht, wenn sich sozusagen, dann breiten sich Informationswellen aus und dann machen das andere auch. Das will ich alles nicht sagen. Das ist mir alles zu objektivistisch und zu technisch. Ja, sondern ich spreche davon, dass wir in einem, dass wir selbst Akteure eines sich nach Leben sehnenden, unfassbar, undenkbar großen Subjektes sind. Ja. Und wenn wir dieses nach Leben sehnen, wenn wir uns in dessen Dienst stellen, dann stellen wir uns in den Dienst dieses Ganzen, das Leben hervorbringt. Und das ist das Einzige, was es zu tun gilt. Ja, das ist das Einzige, was es zu tun gilt. Und das ist übrigens auch das Einzige, was uns nachhaltig Spaß macht. Ja, also was weiter etwas weniger metaphysisch hochgestochen, könnte man sagen, wir kooperieren auf eine Weise, dass produktive Zusammenhänge möglich werden. Ja, und das macht empirisch nachweislich, fühlen sich Menschen dann gut. Ja, wenn du durch die Erfahrung deiner Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit ist das Stichwort, produktiv an einem insgesamt als produktiv wahrgenommenen Ganzen teilnehmen kannst, dann fühlst du dich gut. Dann kommst du abends nach Hause oder auch kommst du nicht nach Hause, weil es da so schön ist und hast das Gefühl, das ist super. Ja, also das ist sozusagen die Übersetzung in den Alltag dessen, was ich da gerade gesagt habe. Es geht darum, das zu tun. Es geht darum, das zu tun. Und du siehst, ich widersetze mich deinem Vorschlag, Kulturtechniken woanders her zu holen und zu sagen, wir benutzen die jetzt als Technik, weil wir die brauchen. Ja.
Ja.
Ich möchte das eben anders aufziehen. Du hast ja dieses Buch In die Genialität zitiert, dem ich versucht habe, die weltstiftenden, lebensstiftenden Dimensionen animistischen Denkens zu verstehen und sozusagen die Grundstrukturen irgendwie auszubreiten. Und auch da schon habe ich das nicht gemacht, um zu sagen, guck mal, diese und diese Techniken oder diese Verfahren, die sind gut für uns, sondern um zu zeigen, dass man in einem Weltverhältnis leben kann, indem man fundamental an die Fruchtbarkeit der Wirklichkeit glaubt, ja, indem man grundsätzlich sich willkommen fühlt und nicht grundsätzlich sich als unwillkommen fühlt. Und deswegen muss man jetzt gegen alle kämpfen, weil man ja unwillkommen ist. Und das ist eben in diesen Weltbildern so. Und das sind natürlich die Weltbilder der frühen Gesellschaften oder der traditionellen Gesellschaften, die ja auch wesentlich schonender mit anderem Leben umgegangen sind. Aber worum es mir geht, ist diese grundsätzliche Ausrichtung. Ist die grundsätzliche Ausrichtung darauf, diese Erfahrung, sich auf die Suche nach dieser Erfahrung zu gehen. So muss man es ja sagen. Man kann ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt diese Erfahrung. Auf die Suche nach der Erfahrung zu gehen, dass diese Welt fruchtbar ist und in mir fruchtbar wird und sich mir gegenüber fruchtbar zeigt. Und dass ich an dieser Fruchtbarkeit teilnehmen kann. Und was dann daraus kommt, das ist sozusagen, das wird dann gesehen, das müssen wir dann sehen. Aber wenn du das machst, dann bist du vergleichsweise unbestechlich. Und ich möchte noch eine Seite aufschlagen. Das ist so ein bisschen mein Stichwort geworden in letzter Zeit. Und ich habe jetzt auch demnächst einen Kurs dazu, einen Internetkurs, Nämlich, es gibt in uns sogar ein Organ, mit dem wir das, mit dem wir das, das wir benutzen können, um dort auf Kurs zu bleiben. Und das Organ ist, es kommt jetzt kein neues Organ, das kennen wir, das ist ganz alt, das ist unser Herz.
Ich wollte gerade sagen, schlägt zufälligerweise ziemlich intensiv und regelmäßig.
Genau, das Herz, das schlägt intensiv und regelmäßig. Weißt du, was es macht? Das mit jedem Schlag schenkt das Herz dir das Leben.
Ja.
Das ist nicht toll. Mit jedem Schlag schenkt das Herz dir das Leben und nicht umgekehrt. Es ist nicht so, dass du Herr der Lage bist, ja, und das Herz kontrollierst. Stell dir mal vor, also wenn ich der Herr der Lage wäre und meinem Herz sagen müsste, wie es schlägt, dann wäre ich natürlich schon lange tot. Also ich sowieso, ich vergesse ja auch dauernd Termine und Ähnliches. Also das wäre mit meinem Herzen, wäre das nix. Und das Herz macht das von ganz allein. Ja. Das Herz gibt uns unsere Existenz und wir nehmen sie in Empfang und führen uns arrogant auf, weil wir das halt selbstverständlich annehmen. Und dieses Herz ist eben in den alten Kulturen und auch in den animistischen Kulturen, ist das ein sowas wie ein seelisches Wahrnehmungsorgan oder ein spirituelles Wahrnehmungsorgan. Und wir können auch ganz einfach sagen, das Herz ist das Organ, mit dem wir erfahren, ob Liebe herrscht und mit dem wir Liebe schenken können. Das machen wir mit dem Herzen. Also das ist ein wichtiges Organ. Und worum es geht, ist, dass wir in der Zeit der maximalen Herzlosigkeit, dass wir uns ein Herz fassen. Ja. Und dieses Herz wird uns sagen, was zu tun ist. Und das müssen wir dann tun. Und weißt du, und jetzt kommen wir an den interessanten Punkt. Und du siehst, jetzt kann man vielleicht sehen, warum ich das umdrehe. Ich sage sozusagen nicht, okay, ich habe jetzt folgende Rezepte und die müsst ihr implementieren, mehr oder weniger schlecht oder recht, und zwar technisch. Und ich als Person bin sozusagen der Verwalter dieser Sachen und irgendwie meine persönliche Herzintegrität spielt nicht so eine große Rolle, weil ich das technisch umsetze. Ja. Und dann wird das umgesetzt. So funktioniert ja Nachhaltigkeitspolitik. Und dann kommt diese seltsame Diskrepanz, dass ein Klimagipfel so und so viel Megatonnen oder Kilotonnen, weiß nicht wie viel, an CO2 erzeugt, weil alle mit dem Flugzeug dahin fliegen. Wo man irgendwie sagt, so unter uns sagt man, das ist doch Quatsch. Das kann doch nicht gut gehen. Ja? Das kann doch nicht richtig sein. Und dann sagt man gleichzeitig wieder, naja, so ist das eben. Ja? Weil man nämlich versucht, rationale Effizienzideen verwaltungstechnisch oder meinetwegen auch unternehmerisch irgendwie umzusetzen. Ja? Und weil man nicht sagt, ich mache jetzt das, was richtig ist. Ja. Und wenn man sagt, ich mache jetzt das, was richtig ist, dann weiß man, ich kann nicht, es ist von vornherein sinnlos, was da stattfindet, wenn ich da jetzt mit dem Flugzeug hinfliege. So kann es nicht gehen. Ja. Das ist so, wie wenn man auf dem Weg zur Kirche, wo man den Heiligen Geist empfangen will, erstmal im Wirtshaus einkehrt und drei Schnäpse trinkt.
Also das jetzt und die nicht bezahlt.
Ja, genau, oder sowas. Das ist noch besser, ja. Also genau, also auf dem Weg zur Kirche jemanden aus dem Auto zerrt und dann damit hinfährt. Und zwar als Pastor. Ja. Genau. So, also das ist jetzt irgendwie eine bisschen antiquierte Metapher, aber das fällt mir dazu ein. Und dann kann man sich auch sagen, das kann ja so nicht richtig sein. Ja, ich kann ja ich bin hier der Priester und habe jetzt gerade jemanden von der Mofa geworfen, damit ich rechtzeitig komme. Ich kann ja nicht denen irgendwie ihre Sünden vergeben. Das ist ja ausgeschlossen. Ja, ist doch ein Affentheater. Und wenn der also ein Herz hätte, würde der das natürlich mit der Mofa nicht machen, aber der würde spätestens, wenn er es doch gemacht hätte, das Herz ihm sagen, das war jetzt nicht so ganz okay. Ja. Und dann müsste er sich ändern. Verstehst du? Und ich möchte auf diese Dimension, weil wir dann nämlich diese ganze Problematik zweiten und dritten Grades irgendwie, dass man sich dann überlegen muss, dieses und jenes, das und es dann doch nicht macht. Ja, das hat man dann nicht mehr. Das haben wir dann nicht mehr. Und natürlich könntest du jetzt einwenden und sagen, ja gut, aber das, man hält sich ja dann auch nicht, auch wenn das Herz einem sagt, was das Richtige ist, hält man sich ja trotzdem nicht dran. Und natürlich, klar, hält man sich nicht dran. Also wir sind natürlich fehlerbehaftet. Aber das Interessante ist, dass dass es erfüllend ist, im Kontakt mit seinem Herzen zu stehen. Und wenn man das mal gespürt hat, wie sich das anfühlt, dann möchte man das nicht mehr verlieren. Ja. Dann weiß man, dass da irgendwas grundsätzlich fundamental richtig ist im eigenen Sein, wenn man so auf eine solche Weise sein kann. Und dann möchte man das nicht mehr verlieren. Also das ist sozusagen selbststabilisieren. Und es ist auch noch ansteckend. Ja. Also jemand, der das kann, den wirst du, der wird dich irgendwie anstecken mit etwas. Also der wird dich irgendwie oder die wird dich irgendwie mit einer Form von leichten Casual-Seligkeit anstecken. Ja. Und du wirst dir dann fragen, was hat diese Frau bestellt? Bringen Sie mir das auch. Ja. Und das sind jetzt sozusagen meine Zugeständnisse an die als Upscaling. Ja. Mhm. Aber das, verstehst du, selbst wenn das alles nicht so wäre, dann wäre es trotzdem im Sinne des Leben schenken wollenden Ganzen, wäre es auf sein Herz zu hören. Denn das lebensspendende, lebensschenken wollende Ganze, das ist das. Da ist es sozusagen in uns manifest. Und weißt du, und dann eben auch wieder, wenn du diesen Kontakt hast, dann bist du ziemlich krisenresilient. Weil das die äußere Situation wesentlich viel weniger wichtig ist. Das ist natürlich schrecklich, wenn du frierst, weil jemand das Kraftwerk mit Raketen beschossen hat. Das gibt natürlich die Grenzen der Resilienz. Ne?
Ja, klar.
Das ist gerade in der Wohnung. Siehst, das ist so meine persönliche Befürchtung für die nähere Zukunft. Ich bin ja so ein bisschen frostempfindlich. aber weißt du, man ist sozusagen wesentlich weniger unabhängig davon, was zu bekommen, was zu kriegen, irgendwie wer zu sein und so. Und das sind ja alles die Eigenschaften, die wir brauchen wieder. Und die können wir provozieren, dass die von selber kommen, indem wir diese Herzhaltung suchen. Und das ist letztlich eine Philosophie, die nochmal, weil du mich ja gefragt hast nach der Indigenialität, die diesen Kosmologien zugrunde liegt. Ja, da ist das so. Da ist das, du kommst in ein Dorf und dann musst du dich da vorstellen und dann setzen sie sich erstmal mit dir hin und gucken erstmal, wer bist du eigentlich? Ja, habe ich schon öfter auf Reisen irgendwie in Gegenden, in denen traditionelle Gesellschaften existierten, noch so gewesen. Und dann, wer bist du eigentlich? Ja, wie tickst du? Lass mich mal dein Herz fühlen. Ja. Welche Vibes hast du? Und das ist, weißt du, das ist eine Dimension, die so sehr zum Menschsein gehört und die wir in der dominanten technologischen Zivilisation irgendwie komplett abgeschafft haben. Ja. Und es ist einfach crazy. Ja, wir haben sozusagen das entscheidende Organ, die produktive Lebendigkeit zu erfahren und zu beurteilen, haben wir als für null und nichtig erklärt. Das ist doch crazy. Und letzter Satz, will ja hier eigentlich so ein Monolog. Der letzte Satz ist, das weiß ich jetzt aus meiner Vorbereitung für diesen Kurs zum Herzen, ist, dass es mittlerweile, jetzt sind wir wieder Empiriker, gibt es Befunde, die zeigen, dass unser Herz eben auch ein Organ der Kognition ist. Ja. Auch sozusagen ein eigenes Gehirn, also wirklich physisch. Also das ist sozusagen die Herzkognition, das ist die ist real. Ja, wir haben nicht nur den Kopf, wir haben auch das Herz. Und das Herz strahlt sogar seine Energie aus auf die Leute, die in deiner Nähe sind. Und das können die mit ihrem eigenen Herzen empfangen. Das ist absolut crazy. Ja, ist absolut crazy. So, also das ist das, was ich sagen will. Aber ich habe nichts anzubieten an irgendwie guten Kulturtechniken.
Ja, Jetzt müsste man natürlich definieren, was heißt Kulturtechniken. Ich glaube, dass das ganz viel ist, was anzubieten gibt. Und wenn ich das so in meine Worte kleide, dann bedeutet für mich das primär mal einfach diese Hingabe an das Leben.
Ja.
Und zwar in meiner Ganzheit Und da ist, natürlich gehört das Gehirn dazu, ist keine Frage, aber eben da sind wir als Menschen noch viel mehr. Du hast das Herz angesprochen, aber da gibt es ja auch noch eine Lunge und wir atmen ja auch, ohne dass wir es aktiv tun. Da haben wir auch keinen Zugriff auf den. Und auch wenn wir zum Atmen aufhören, ist auch vorbei. Also dann ist, und diese ganzen, dieses gesamte Zusammenspiel in unserem Körper mit Milz und Leber und Niere und alle Organe funktionieren ohne unser Zutun. Und das, und genau das macht uns aus. Und ich glaube, genau darum geht es auch, diese Dinge ein Stück weit sich dem hinzugeben und das anzunehmen. Und für mich sind das, ja, für mich, wenn also Fragen ist, wann habe ich mich zuletzt oder wann habe ich mich irgendwann einmal auch genau diesem Herzen hingegeben und wann habe ich mich denn dann auch ganz gefühlt? Und diesen Fragen nachzugehen.
Ja, siehst du, und das sind sozusagen ganz niedrigschwellige Praktiken, die sich da eröffnen, mit denen man jederzeit anfangen kann. Oder du kannst, meine, das mache ich ja, biete ich ja in meinen Seminaren auch an, und du kennst es ja auch, dass man eben sich helfen lassen kann, auf diese Seinsebene zu kommen von den nichtmenschlichen Wesen, die da weniger verstellt sind oder die freier sind, ihre in der Herzdimension zu existieren. Und das ist unfassbar niedrigschwellig und das ist wahnsinnig effizient. Mhm. Ja, wenn man sich darauf einlässt, für diejenigen, die sich darauf einlassen. Und ich stimme dir auch wirklich zu mit diesem Blick auf unseren Körper. Und du weißt ja auch, dass ich bin ja auch besessen von der Idee, dass eben unsere Lunge, also unser Atmen, eine Weise ist, wie wir an dieser lebensspendenden Wirklichkeit teilnehmen, weil wir nämlich Atem bekommen wir aus den Körpern der anderen Wesen, der pflanzlichen Wesen, unser eigenes Leben gespendet. Und indem wir ausatmen, spenden wir denen das Leben wieder zurück. Also es ist eigentlich, also einfachstes fünfte Klasse Biostoff, den wir alle gelernt haben. Und wir haben alle irgendwie die fünfte Klasse durchlaufen.
Geschafft.
Gleichzeitig. Genau, erleichtert. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch. Und gleichzeitig haben unsere BiologielehrerInnen uns darauf nie hingewiesen. Ja? Also wie irre das ist, dass uns die Bäume beatmen. Ja? Also wie Mund-zu-Mund-Beatmung geradezu. Ne? Wie in der Emergency Unit werden wir von den Bäumen beatmet. Ich schaue hier so aus, weil ich hier von diesen Bäumen auch umgeben bin. Die sind immer Teilnehmende hier. Ich muss Ihnen auch gleich bei dieser Gelegenheit nochmal wieder meinen großen Dank aussprechen, dass sie solche guten Mentoren sind für mich. Und weißt du, dass also dieses Organsein, das zeigt eben auch, dass wir, also dass diese Idee, dass wir sozusagen als mentale, personale Ego-Existenz irgendwie existieren und auch als solche uns allen Probleme, aller Probleme annehmen müssen, die ist einfach falsch. Ja, und die einerseits überfordert die uns und andererseits bläht die uns auf eine unerträgliche Größe auf, und die stimmt eben nicht. Und deswegen sage ich eigentlich, lass uns doch bitte realistisch sein. Ja, und jetzt machen wir mal, jetzt sind wir, arbeiten wir mal auf dem Level unserer Organe. Ja, also ich mache jetzt mal Politik auf dem Level meiner Leber. Das Organ der Verwandlung. Ja. Organ der bestauernden, ständigen alchemistischen Metamorphose. Ist doch fantastisch, indem ich sozusagen ich selbst mich aus allem und in alles verwandle. Ja. Auf der Ebene will ich sozusagen politisch aktiv sein. Und das sozusagen als kleine Illustration zu dem, was du eben ja schon gesagt hast.
Ja. Ja, aber das ist ja genau das Spannende, und genau dazu bieten wir ja gemeinsam ein Wochenende an. Also eigentlich hat zwei Termine in Österreich. Wir haben den Titel genannt Bewusst, lebendig und verbunden, und ich denke, genau dort kann man diese Dinge auch dann testen und an sich selber mal erfahren. Wie geht es mir dann, wenn ich mich einmal mit meinem Herz verbinde? Wie geht es mir, wenn ich mich mit den Wesen rundherum verbinde? Wenn ich bewusst ausatme und schaue, was kommt dann von den anderen Einheiten, von den Bäumen oder von den Pflanzen, was kommt dann da auch zurück?
Genau. Der Idee ist, dass diese Theoreme zu testen.
Genau.
Aber weißt du, es ist ja, meiner Erfahrung so, dass der Weg eigentlich dahin relativ kurz ist. Und auch immer, also er ist relativ kurz, weil er eben nicht ein Denkweg ist oder ein Lernweg, sondern weil es in uns diese Dimension bereits gibt. Und deswegen ist sozusagen dieses Verbinden eigentlich ein sich Erinnern daran, dass gar keine Verbindung zwischen getrennten Individuen neu herzustellen nötig ist, sondern dass eigentlich eine Durchgängigkeit herrscht. Dass ich sozusagen eigentlich, wenn ich der Kiefer von meinem Haus begegne, ich hab in diesem Winter über so ein intimes Verhältnis zu der Kiefer von meinem Haus aufgenommen. Und dann begegne ich ja nicht, also einerseits begegne ich jemanden, der sein Leben lebt, und gleichzeitig begegne ich aber einer anderen Weise dieses Ganzen zu sein, die so ist wie ich, aber dann wieder anders. Aber ich begegne irgendwie natürlich diesem großen Ganzen, dem ich auch in mir begegne, im anderen. Ja, also insofern gibt es da auch eine Identität. Das ist das, was die Buddhisten als Leere bezeichnen, was wir immer so schwer verstehen. Das ist der Umstand, dass wir nicht allein existieren, ja, dass wir in diesem Kontinuum existieren, dass ich überhaupt gar nicht möglich bin ohne die Kiefer von meinem Haus. Ja, ich bin schon aufs Experimentieren gespannt.
Ich bin auch gespannt. Wir werden die Daten in den Shownotes verlinken und wir freuen uns, wenn sich dann viele Interessierte anmelden und sich auch mit sich und mit den anderen und mit allem, was sozusagen dort stattfinden wird, auch verbinden. Und bewusster und lebendiger zu werden.
Ja.
Vielen Dank, lieber Andreas. Das war ein spannendes Gespräch. Wir haben schon ziemlich gut überzogen von der Uhrzeit.
Ja, ich habe zu danken, Gerald, für deine Geduld und dass du mich nicht unterbrochen hast, obwohl ich 20 Minuten Monologblöcke eingeschoben habe. Ich hoffe, dass es noch ein paar ZuschauerInnen gibt hier an dieser Stelle, die noch nicht ausgestiegen sind. Und danke,
ich bin überzeugt.
Wie immer für die super inspirierende Gesprächssituation.
Super, vielen Dank.
Danke, dass Sie heute beim Changemaker Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.thechangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf podcast@thechangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.